SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage. Die Geschichte ist eine Geschichte, die in einer nicht allzu fernen Zukunft spielt. Die westliche Gesellschaft wird beherrscht von einem Regime, das eine strenge Gedankenkontrolle ausübt. Das Schreiben und Besitzen von Büchern zum Beispiel ist verboten. Zu Papier gebrachte Gedanken gelten als subversiv und gefährlich und werden deshalb verbrannt. Geschrieben hat diese negative Utopie der Amerikaner Ray Bradbury. Der Titel Fahrenheit 451. Bekannt ist vor allem auch der gleichnamige Film von François Truffaut, der damit Mitte der 1960er Jahre für Aufsehen sorgte. Inzwischen scheint sich die Realität Bradburys düsteren Visionen allmählich anzunähern. Das geschriebene Wort gilt zwar heute nicht unbedingt als gefährlich, eine schleichende Abwertung der Schrift aber findet dennoch statt. Das Lesen als Kulturtechnik scheint an Bedeutung zu verlieren. Vor 100 Jahren kam Ray Bradbury im mittleren Westen der USA zur Welt. Sven Arnert stellt diesen hellsichtigen Autoren mit der düsteren Fantasie vor.
Es war eine Lust, Feuer zu legen. Es war eine besondere Lust, zu sehen, wie etwas verzehrt wurde, wie es schwarz und zu etwas anderem wurde.
Mit seinem utopischen Klassiker Fahrenheit 451, den François Truffaut 1966 verfilmte, ist der amerikanische Schriftsteller Ray Bradbury weltberühmt geworden. Die Geschichte um den amtlichen Bücherverbrenner Guy Montag, der am Ende sich auf die Seite der Buchmenschen schlägt, gehört heute in den Kanon der großen Negativ-Utopien des 20. Jahrhunderts. In der Ahnengalerie amerikanischer Science-Fiction-Literatur hat Ray Bradbury eine ganz eigene Position eingenommen, als Grenzgänger zwischen Fantastik, Horror und Technikfantasie. Weit über 500 Geschichten hat Bradbury in seiner 70-jährigen Autorenlaufbahn zu Papier gebracht und wurde auch im Fernsehen als schillernde Gruselikone berühmt.
People ask, where do you get your ideas? Well, right here. All this is my Martian landscape. Somewhere in this room is an African veldt. Just beyond, perhaps, is a small Illinois town where I grew up. And I'm surrounded on every side by my magician's toy shop. I'll never starve here. I just look around, find what I need, and begin. I'm Ray Bradbury. And this is...
In einem Arbeitszimmer voller Kuriositäten, Puppen, Raumschiffmodellen sehen wir Ray Bradbury mit schlohweißem Haar und dicker Hornbrille. Als gescheiter Geschichtenerzähler mit schaurigem Touch verführt er sein Publikum zu einer neuen Folge der Fernsehserie Ray Bradbury Theater. Ab Mitte der 1980er Jahre war Bradbury weltweit eine Institution für das Absonderliche und ein Popstar des utopischen Horrors. Bradbury ist zudem ein Kind der Pulp-Fiction-Heftromane der 1930er und 40er Jahre, die ihn zum Schreiben anstachelten und seine grenzenlose Fantasie beflügelten.
And from that time on in his career, he had a great deal of success with his stories, adapting them for television shows such as the Alfred Hitchcock.
Von diesem Zeitpunkt an in seiner Karriere hatte er viel Erfolg mit seinen Geschichten und adaptierte sie für Fernsehshows wie die Alfred Hitchcock Hour und davor für die Fernsehshow Alfred Hitchcock Presents und sogar für The Twilight Zone. Im Laufe der Zeit bekam er sein eigenes Ray Bradbury Theater.
Jonathan Aller ist Literaturprofessor an der Indiana University in den USA und dort Direktor des Center for Ray Bradbury Studies. Er ist Autor einer dreibändigen Biografie über Ray Bradbury. Dieses Interview hat er, Corona-bedingt, in seinem Büro in Indiana, Illinois, mit genau dem Rekorder aufgezeichnet, den er für unzählige Gespräche mit Bradbury in dessen Haus in Kalifornien benutzt hat.
Seitdem ich 12 war, schrieb ich beinahe 1000 Worte täglich. Jahrelang schaute mir Poe dabei über die eine Schulter, während Wells, Burroughs und so gut wie jeder Autor aus Astounding und Weird Tales über die andere sahen.
Der kleine Ray liebte vor allem Buck Rogers Comics. In den späten 1920er Jahren erreichten die Comics um den Superhelden ein Millionenpublikum. Buck Rogers erwacht aus 500-jährigem Tiefschlaf und rettet die USA aus den Klauen grimmiger Invasoren. Bradburys Liebe für den Weltraumhelden bildete den Grundstein seiner Karriere als Schöpfer einer zauberhaft schaurigen Fantasiewelt, die sich vom mittleren Westen der USA bis zum Mars ausdehnte. Schon als Teenager notierte Bradbury ganze Listen mit Worten und Begriffen, die er später zu fantasievollen Stories ausarbeitete.
Die Listen lauteten beispielsweise der See, die Nacht, die Grillen, die Schlucht, der Dachboden, der Keller, die Falltür, das Baby, die Menschenmenge, der Nachtzug, das Nebelhorn, die Sichel, der Jahrmarkt, das Karussell, der Gnom, das Spiegelkabinett, das Skelett.
Bradbury, der nie ein College besuchte, hatte das Talent, aus wenigen Stichwörtern eine aberwitzige Geschichte zu spinnen. Stories über Feuerwehrmänner der Zukunft, die Bücher verbrennen, über liebeskranke Saurier, die Leuchttürme niederreißen und nächtliche Fußgänger, die von Roboterpolizisten in die Irrenanstalt verbracht werden.
»Ihr Name?« fragte der Polizeiwagen in metallischem Flüstern. Die Männer darin konnte er aufgrund des hellen Lichts nicht sehen. »Leonard Mead«, sagte er. »Sprechen Sie lauter. Leonard Mead. Beruf oder Beschäftigung?« »Schätze, man könnte mich einen Schriftsteller nennen.« »Kein Beruf«, sagte der Streifenwagen wie zu sich selbst. »Machen Sie das öfter?« »Seit Jahren, jede Nacht.« Der Streifenwagen hockte mitten auf der Straße und grollte leise aus seinem Radiohals. »Tja, Mr. Mead«, sagte er. »War das alles?« fragte er höflich. »Ja«, sagte die Stimme. »Los.«
He wrote stories like The Pedestrian about a future where people were encouraged to stay inside.
Er schrieb Geschichten wie »Der Fußgänger« über eine Zukunft, in der die Menschen genötigt werden, in ihren Wohnungen zu bleiben, um fernzusehen und sich unterhalten zu lassen. Dieser Fußgänger ist ein Mann, der immer abends spazieren geht und feststellt, dass er der Einzige ist, der das tut. Recht bald wird er von einem Polizeiroboter abgeholt und ins Gefängnis gebracht, weil die Gewohnheit, spazieren zu gehen, in dieser fernen Zukunft als ein Verbrechen gilt.
Er hörte ein Seufzen, ein Klacken. Die Hintertür des Wagens sprang auf. »Steigen Sie ein!« »Warten Sie mal, ich habe doch nichts getan.« »Steigen Sie ein! Ich protestiere! Mr. Mead!« »Wenn Sie wenigstens eine Frau hätten, die Ihnen ein Alibi geben könnte«, sagte die Eisenstimme. »So allerdings? Wohin bringen Sie mich?« Der Wagen zögerte oder gab vielmehr ein schwaches Klicken von sich. Es zögen irgendwo Datenträger um Datenträger an elektrischen Augen vorüber, um die erfragte Information zu finden. »Zum psychiatrischen Zentrum zur Erforschung regressiver Tendenzen.«
Tonight, we escape to a gigantic rocket ship, about to be shocked into space on man's first voyage to Mars. as Ray Bradbury tells it in his famous science fiction story, Mars is heaven.
Angeregt durch Buck Rogers Comics und andere Weltraumabenteuer lenkte Bradbury seinen Blick in Richtung Mars und darüber hinaus. Was passiert, wenn die Weltraumpioniere in unserem Sonnensystem auf Reisen gehen? Auch auf dem fernen Planeten, so sein ironischer Kniff, richtet der Mensch nur Unheil an und ist ein Gefangener seiner irdischen Unzulänglichkeiten. Wir schreiben das Jahr 2030 und lernen ein Mars-Ehepaar kennen.
Herr und Frau K. waren nicht alt. Sie hatten die hellbraune Haut aller Marsianer, die gelben Münzaugen und die sanften melodischen Stimmen. Früher hatte es ihnen Spaß gemacht, Feuerbilder zu malen oder in den Kanälen zu schwimmen, wenn die Weinbäume sie mit grüner Flüssigkeit füllten. Oder im Sprechzimmer vor den blauen Phosphorporträts zu sitzen und sich bis zum Morgengrauen zu unterhalten. Jetzt waren sie nicht glücklich.
Die Marsianer, auch wenn sie anders aussehen, sind Menschen wie du und ich. Friedliche Landbewohner, die die Ruhe lieben und ein bürgerliches Leben führen. Es heißt immer, dass sich Bradbury den Erzählzyklus Winesburg, Ohio von Sherwood Anderson zum Vorbild für seine Mars-Chroniken genommen hätte, erzählt Bradbury-Biograf Jonathan Eller und beschreibt Bradburys ersten großen Bucherfolg.
We would find that the Martian Chronicles as a novel, it's a really a novelized story cycle, combining some of his Martian writings, his short stories of the mid and late 1940s, and bridging them into a continuous story cycle. And
die Mars-Chroniken, wirklich ein neuartiger Erzählzyklus, der einige seiner Mars-Schriften von Mitte und Ende der 1940er Jahre kombiniert und sie zu einem kontinuierlichen Erzählzyklus zusammenfügt. Für Bradbury war der Mars nicht ein wissenschaftliches Thema. Bradbury war überhaupt kein Naturwissenschaftler. Seine Vorstellung vom Mars hatte kaum etwas mit Wissenschaft zu tun. Mars und Erde waren für Bradbury im Grunde austauschbar.
But it's about people and it's about our Earth as much as it is about Mars. And that had an instant attraction. And for the next 40 years after 1950, it was by and large in the vanguard of American fiction about the planet Mars.
In seinen Mars-Chroniken, die Bradbury zwischen 1946 und 1950 in verschiedenen Magazinen veröffentlicht hat, gibt er der Sehnsucht nach dem roten Planeten einen zeitgeschichtlichen Dreh. Im beginnenden Kalten Krieg und der Furcht vor dem Atomschlag aus Moskau erzählt Bradbury in mehreren Episoden von der Kolonisierung des Mars durch die Erdbewohner. Auf der Suche nach einer schönen neuen Welt, so wie einst Christoph Kolumbus, bringen die Erdbewohner nur Gier, Hass und Zerstörung auf den fremden Planeten. Der Bradbury-Biograf Jonathan Eller interpretiert die Mars-Chroniken folgerichtig als Spiegelbild menschlicher Schwächen.
And so Ray Bradbury saw Mars as a world that people would go to.
Ray Bradbury sah den Mars als eine Welt, in die die Menschen wie die europäischen Entdecker vor 500 Jahren aufbrechen. Sie würden mit den gleichen Absichten kommen, auf der Suche nach Gold. Was sie jedoch finden würden, wenn sie zum Mars kommen, sind sie selbst, mit all ihren alten Problemen. Für Ray Bradbury war der Mars also kein magisches Kristall. Der Mars war ein Spiegel.
Am Ende der Mars-Chroniken, Oktober 2057, haben die Erdbewohner den Mars, das pastorale Idyll, vollends vernichtet und blicken in ihr eigenes Antlitz.
Ich wollte schon immer einen Marsianer sehen, sagte Michael. Wo sind sie, Paps? Du hast uns welche versprochen. Da sind sie, sagte Paps und erhob Michael auf seine Schulter und zeigte nach unten. Und da waren die Marsianer. Timothy begann zu zittern. Da waren die Marsianer im Kanal, Spiegelbilder im Wasser. Timothy und Michael und Robert und Mama und Paps. Von der gekräuselten Wasseroberfläche starrten die Marsianer lange, lange Zeit stumm zu ihnen herauf.
Ray Bradbury had a passion for writing, but he also had a passion for motion pictures.
Ray Bradbury hatte eine große Leidenschaft für das Schreiben, aber er hatte auch eine Leidenschaft für Kinofilme.
When he was a small boy, even a toddler, in the small town of Waukegan, Illinois, where he grew up in the 1920s and the early 1930s. His mother began taking him to films as early as the age of three in 1923. By 1925, he could actually go to movies again with his mother, sometimes with his older brother.
Seine Mutter nahm ihn bereits 1923 im Alter von 3 Jahren mit ins Kino. Er verlor nie seine Liebe zu den Stummfilmen von Lon Chaney, wie in Der Glöckner von Notre Dame oder in Das Phantom der Oper. Er entdeckte die großen Gefühle der unerwiderten Liebe in diesen Filmen und war von diesen majestätischen Epen wie gebannt. Er liebte die Machart dieser Filme.
Der große Buchmensch Ray Bradbury wurde auch ein Liebling der späteren Filmindustrie, die seine Geschichten mit Kusshand entgegennahm. Bradbury erinnert sich an eine Begegnung mit Hollywood-Legende Sam Peckinpah.
Alle meine Geschichten sind verfilmbar. Der illustrierte Mann bei Warner Brothers vor ein paar Jahren funktionierte nicht, weil man dort meine Kurzgeschichten nicht gelesen hatte. Ich bin möglicherweise der filmischste Romanautor in unserem Land. Alle meine Short Stories lassen sich direkt von der Seite abfilmen. Jeder Absatz ist eine Aufnahme. Als ich Jahre zuvor mit Sam Peckinpah sprach, der Das Böse ursprünglich verfilmen sollte, sagte ich zu ihm, »Wie wollen Sie den Film denn drehen, falls wir es in Angriff nehmen?« Er antwortete, »indem ich die Seiten aus dem Buch rausreiße und sie in die Kamera stopfe.« »Gut«, erwiderte ich.
Viele von Ray Bradburys Geschichten verlangten geradezu nach filmischer Umsetzung und passten in den vom Atomangst gesteuerten Zeitgeist der 1950er Jahre, wie seine traurige Monstergeschichte Das Nebelhorn, die Filmregisseur John Huston mit großer Begeisterung las. Sie sollte Ray Bradbury 1956 ins Filmgeschäft bringen, als Drehbuchautor von John Hustons Melville-Adaption Moby Dick.
The story The Foghorn, which of course is the story of the last Leviathan of the ocean.
Die Geschichte Das Nebelhorn ist die Geschichte des letzten Leviathans der Ozeane. Der Dinosaurier hört den Ruf des einsamen Nebelhorns am Ufer und denkt, es könnte ein Verwandter sein, und sieht das Leuchtfeuer eines Turmes, um dann zu erkennen, dass dies nicht stimmt. Es ist eine Schöpfung des Menschen. Es ist keine andere Kreatur. Es ist kein anderer Leviathan. In seiner Traurigkeit und Wut zerstört die Kreatur den Leuchtturm. John Huston erkannte sofort die Verbindung zwischen Moby Dick und Bradburys Erzählung Das Nebelhorn. Ray Bradbury erinnerte Huston stilistisch an Herman Melville, dem Autor von Moby Dick.
Es spähte zum Leuchtturm hinauf. Es grollte wieder. Dann fingen seine Augen Feuer. Es richtete sich auf, peitschte das Wasser und stürzte auf den Turm zu, die Augen voll Wut und Qual. »McDonn«, schrie ich, »schalte das Horn ein!« McDonn tastete nach dem Schalter. Aber eben als er ihn anknipste, richtete sich das Ungeheuer noch höher auf. Ich erblickte seine riesigen Tatzen mit dem Fischhautgewebe, das zwischen den fingerartigen Fortsätzen schimmerte. Sie griffen nach dem Leuchtturm.
And also by staying in love with dinosaurs. I fell in love with dinosaurs when I was 5. And I was walking along the shore with my wife one night down Venice, California, this 1949, and we found the ruins of the old Venice Pier, all the bones and the skeleton, the tracks and the ties of the roller coaster lying there in the sea.
Im Laufe seines Lebens erzählte Bradbury immer wieder von einem Spaziergang in Venice Beach bei Los Angeles. Dort sah er die Überreste eines Vergnügungsparks, die ihn an das Skelett eines Dinosauriers erinnerten. Einen Tag darauf schrieb er die Story vom liebeskranken Saurier, der einen Leuchtturm niederreißt. Eine Art Mischung aus dem Filmmonster Godzilla und Moby Dick.
Der Turm erzitterte, das Nebelhorn schrie, das Ungeheuer schrie. Es packte den Turm und zermalmte das Glas, das zersplitternd auf uns fiel. »Horch«, sagte McDunn ruhig. »Horch«. Wir warteten einen Augenblick. Und dann hörte ich es. Zuerst ein großes, rauschendes Lufteinsaugen, dann die Klage, die Bestürzung, die Einsamkeit des großen Ungeheuers, das sich über uns krümmte, so dass der ekelerregende Gestank seines Leibes die Luft erfüllte, nur einen Steinbreit von unserem Keller entfernt. Das Ungeheuer keuchte und schrie. Der Turm war fort.
John Huston traf Ray Bradbury zum Abendessen und legte ihm ein Exemplar von Moby Dick auf den Tisch und bat ihn um ein Exposé für ein Drehbuch bis zum nächsten Morgen.
Ray Bradbury
las den Roman in einer Nacht und erkannte sofort, dass er damit etwas anfangen konnte. Er begriff die Magie dieser epischen Abenteuergeschichte. So ging er nach Irland und arbeitete viele Monate zusammen mit John Huston an der Vorbereitung des Drehbuchs für Moby Dick. Es war schwer, mit John Huston auszukommen. Er war ein eigensinniger Regisseur mit einem exzentrischen Lebensstil. Die Arbeit am Drehbuch von Moby Dick war eine Höllentour. Aber als er nach Amerika zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Fähigkeit, mit John Huston zusammenzuarbeiten, in Hollywood viele Türen öffnen würde.
His ability to work with John Huston would open many doors in Hollywood.
Das Messingrohr in der Hand, die Mündung dieser mächtigen Schlange, die ihr giftiges Kerosin in die Welt hinausspie, fühlte er das Blut in seinen Schläfen pochen. Und seine Hände waren die eines fantastischen Dirigenten, der eine Symphonie des Brennens und Sengens aufführte, um die kärglichen Reste der Kulturgeschichte vollends auszutilgen.
Fahrenheit 451 ist Ray Bradburys Meisterwerk über die Vernichtung geistiger Freiheiten. Sein Antiheld ist Guy Montag, ein Feuerwehrmann ganz besonderer Art. Er legt Feuer, anstatt es zu löschen. Montag ist ein Karrieremann in einer utopischen Gesellschaft, in der Denken und Lesen ein Verbrechen ist. Ein Netz von Spionen liefert die Verstecke, wo unverbesserliche Büchermenschen ihre papierenen Schätze lagern. Mit Kerosin werden diese Schätze vernichtet.
Thank you.
Anfang der 50er Jahre, mitten im Kalten Krieg und vor dem Hintergrund der McCarthy-Ära in den USA, entwirft Bradbury eine zukünftige Gesellschaft, in der die Menschen mit Entertainment und Drogen zu willfährigen Konsumenten abgerichtet werden. Fernsehen läuft über heimische Großbildschirme, iPod-ähnliche Soundmaschinen sorgen für Dauerberieselung mit Belanglosigkeiten, Staatsangestellte bewegen sich ferngesteuert und ein behördlich geförderter Konsum von Schlaf- und Beruhigungsdrogen hält die Leute wie Zombies. Eine ganze Bürokratie ist mit dem Aufspüren von Büchern und mit der Beseitigung seiner Eigentümer beschäftigt. Die Bildungselite aus alten Zeiten lebt in der Einsiedelei des Waldes. Bradbury adaptierte Fahrenheit 451 auch für die Bühne und tritt in einer imaginierten Szene, die er in seinem Buch Zen in der Kunst des Schreibens schildert, mit den Protagonisten des Romans in Kontakt. Guy Montag blickt in das fanatische Gesicht seines Vorgesetzten Beatty, der selbst ein Buchgelehrter war und nun erster Bücherhasser im Staate ist.
Ich sah in den Spiegel und erblickte einen alten, verlorenen Mann hinter dem verängstigten Gesicht eines jungen Mannes, sah Hass auf alles und jeden, und ich verfluchte es und schlug die Bücher in meiner herrlichen Bibliothek auf und fand, was, was? Montag rät. Die Seiten waren leer. Volltreffer. Weiß. Oh, die Worte waren natürlich da, aber sie liefen über meine Augen wie heißes Öl bedeutenden Nichts. Konnten keine Hilfe, kein Trost, keinen Frieden, keinen Hafen, keine wahre Liebe, kein Bett, kein Licht bieten. Montag denkt zurück. Vor 30 Jahren, die letzten Bibliotheksverbrennungen. Ins Schwarze. Beatty nickt. Und da ich keinen Job hatte, ein gescheiterter Romantiker oder was auch immer ich war, bewarb ich mich als Feuerwehrmann im höchsten Rang. Der Erste auf der Treppe, der Erste in der Bibliothek, der Erste im Glutofenherzen seiner ewig entflammten Landsleute, überschüttet mich mit Kerosin, reicht mir meine Fackel. Ende der Vorlesung. Verschwinden Sie Montag raus durch die Tür.
Jonathan Eller, Autor der dreibändigen Bradbury-Biografie, erklärt, warum Bradburys Feuerparabel heute noch oder wieder so aktuell ist.
Now why is Fahrenheit 451 important today? We have all kinds of ways to create on the internet.
Wir haben im Internet viele Möglichkeiten, um an Bücher zu gelangen. Bücher haben wir als E-Books und in der Cloud gespeichert. Doch unser Freiraum, Bücher im Netz zu veröffentlichen, kann manipuliert oder zensiert werden. Diese neuen Versionen von Literatur können durch Hacking oder durch diejenigen, die die Verbreitung dieser Formen der Literatur kontrollieren, manipuliert werden.
Ein bisschen Bildung rächt sich manchmal schnell. Trink lieber gar nicht vom kastalischen Quell. Er steigt zu Kopf dir, nippst du bloß daran, und nüchtern wird, wer was vertragen kann. Pope, aus demselben Essay, zu welchen von beiden gehörst du wohl? Montag biss sich auf die Lippen. Ich will es dir sagen, erklärte Beatty, wobei er lächelnd auf seine Karten sah. Es hat dir eine Zeit lang den Sinn umnebelt. Lies ein paar Zeilen und schon wirfst du dich in den Abgrund. Mit einem Schlag bist du bereit, die Welt in die Luft zu sprengen, Köpfe abzuhacken, Frauen und Kinder zu zertrampeln, die Obrigkeit zu stürzen. Ich weiß Bescheid. Ich hab das auch durchgemacht.
Wenn Guy Montag seinen Flammenwerfer auf die Weltliteratur richtet und das geistige Erbe der Menschheit in Asche zerfällt, denkt man unwillkürlich an die Bücherverbrennungen aus der Nazi-Zeit. Aber auch an das Klima der McCarthy-Ära in den USA, in der das freie Denken vor dem Kongressausschuss für unamerikanische Umtriebe verhandelt wurde. Doch das meinte er nicht in erster Linie, stellte Bradbury im Jahr 2000 in einem Interview klar.
Fahrenheit is not about censorship, it's about the moronic influence.
In Fahrenheit 451 geht es nicht um Zensur.
Es geht um den schwachsinnigen Einfluss der Popularkultur durch Fernsehnachrichten auf Riesenbildschirmen und die Bombardierung mit Faktoiden. Alle beliebten Programme im Fernsehen produzieren Faktoide. Sie erzählen dir, wann Napoleon geboren wurde.
Einigermaßen beklemmend ist Bradburys Einschätzung seines wohl wichtigsten Buches als den eines prophetischen Blickes in eine Gesellschaft, die technischen Fortschritt zum Nachteil seiner Menschen ausnutzt.
The dystopian aspect of the book had a real pull on culture, on book readers.
Der dystopische Aspekt des Buches hatte einen starken Einfluss auf die Kultur und die Leserschaft. Da Ray Bradbury immer der Meinung war, dass es eben nicht die Technologie ist, die gefährlich werden konnte. Die Technologie hat für Bradbury ein wunderbares Potenzial für Unterhaltung und Bildung. Es sind aber die Menschen, die die Technologie kontrollieren, um die sich Ray Bradbury Sorgen machte, nicht die Technologie selbst. Wie Aldous Huxley in Brave New World interessierte sich Ray Bradbury in Fahrenheit 451 für die alte Frage, die Juvenal schon stellte. Wer bewacht die Wächter?
Was interested in the old question that Juvenal posed in ancient Rome. Who watches the watchers?
Ein Stoff, der geradezu nach einer filmischen Umsetzung verlangt. Jonathan Eller über Truffauts Adaption des Bradbury-Stoffes.
During those years in the early and mid 1960s,
Mitte der 1960er Jahre begann François Truffaut mit Bradbury an Fahrenheit 451 zu arbeiten. Ray Bradbury war nicht an der Filmproduktion beteiligt, aber er fand, dass François Truffaut in vielerlei Hinsicht ein verwandter Geist war. Die beiden Männer vertrauten einander und bewunderten sich in diesen Jahren, in denen Truffaut nicht nur die finanzielle Basis, sondern auch ein Drehbuch für eine englischsprachige Filmversion von Fahrenheit 451 entwickelt hat. Das war eine Herausforderung für Truffaut, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte er noch nie einen Film auf Englisch gedreht.
Filmregisseur François Truffaut mochte im Grunde keine Science-Fiction-Literatur und besonders keine Filme, die mit technischen Tricks dem Publikum etwas vorgaukeln. Bradburys Roman Fahrenheit 451 elektrisierte ihn aber sofort. Es war das Drama der Bücherverbrennungen, das den bibliophilen Truffaut sogleich faszinierte und zu einem Film animierte, den man als utopisches Märchen bezeichnen könnte. 1966 kam seine Adaption des dystopischen Stoffes als englische Produktion in die Kinos. Science-Fiction-Fans kamen dabei nicht so sehr auf ihre Kosten, denn Truffaut kleidete die Anti-Bücherwelt in ein altmodisches Ambiente mit Spielzeugfeuerwehrautos und altmodischen Telefonen. Der Münchner Filmwissenschaftler Robert Fischer, Autor eines Buches über Truffaut und Übersetzer vieler seiner Filmschriften, beschreibt, wie sich der Regisseur dem Stoff genähert hat. Im New Yorker Büro des literarischen Agenten von Ray Bradbury.
Das erste persönliche Treffen zwischen Truffaut und Bradbury findet in New York im Büro von Don Compton statt. Und jetzt kommt was Interessantes, weil Bradbury ist nicht so sehr interessiert daran, Fahrenheit 451 verfilmt zu sehen von Truffaut und ihm dafür die Rechte zu verkaufen, sondern er schlägt ihm vor, die Mars-Chroniken zu verfilmen. Truffaut missversteht das ein bisschen und fährt nach Paris zurück in dem Glauben, er hätte die Genehmigung, Fahrenheit 451 zu verfilmen, und über die Mars-Chroniken kann man ja auch noch reden. Und dann hat Bradbury ihm gesagt, okay, aber dann schreibe ich nicht das Drehbuch und schreibe auch nicht mit am Drehbuch, weil der Grund dafür war, dass er wohl ein paar Jahre vorher schon versucht hatte, aus Fahrenheit 451 ein Theaterstück zu machen und sich die Zähne an seinem eigenen Roman ausgebissen hat im Zusammenhang mit einer Adaption des Romans für ein anderes Medium. Und darum war Bradbury selber nicht interessiert daran, an einem Drehbuch mitzuwirken, was Truffaut nicht sehr bedauert hat, weil so war es ihm sogar viel lieber, weil er hatte bereits schlechte Erfahrungen gemacht, wenn es darum ging, einen Roman zu verfilmen und mit dem Autor selber es zu tun zu haben bei der Adaption.
Wie hat sich nun Truffaut seinen Film vorgestellt? Vielleicht so: Es war einmal ein Land, in dem Bücher verboten waren, und da gab es einen Feuerwehrmann, der sich dagegen auflehnt. Das ist die klassische Märchenform, nicht der Auftakt für einen vor Tricktechnik strotzenden Science-Fiction-Film.
Der mechanische Hund schlief und schlief doch nicht, lebte und lebte doch nicht. In seiner sachte summenden, sachte vibrierenden, sanft erhellten Hütte in einem dunklen Winkel der Feuerwache. Das schwache Licht der nachmitternächtlichen Stunde, der Mondschein, der vom klaren Himmel her gerahmt durch die großen Fenster fiel, ließ da und dort das Messing und das Kupfer und den Stahl des leise bebenden Tieres aufleuchten. Licht glomm in rubinrotem Glas und schimmerte auf den feinen, hochempfindlichen Härchen der Nüstern mit ihren Nylonpinseln. Ständig lief ein kaum wahrnehmbares Zittern durch die Kreatur, die auf 8 Spinnenbeinen stand, mit gummigepolsterten Pfoten.
Bei Truffaut allerdings fehlt dieser mörderische Hund der Feuerwehrbrigade und auch andere Hinweise auf eine technisch fortgeschrittene Gesellschaft sucht man bei ihm vergeblich.
Was fehlt in der Verfilmung von Truffaut im Drehbuch? Oder sagen wir, wo er drauf verzichtet hat, als er das Drehbuch geschrieben hat, die Elemente, sind eigentlich ziemlich klar, nämlich all das, was in Bradburys Buch tatsächlich mehr an Science Fiction erinnert und mit Science Fiction zu tun hat, nämlich der drohende Atomkrieg, der mechanische Hund vor allen Dingen, der schon in der Kurzgeschichte The Fireman vorkommt. Da heißt er noch The Electric Hound, wird dann im Roman zum Mechanical Hound, ein Roboterhund, ein fürchterliches Geschöpf, vor dem Montag große Angst hat, vor dem alle, die von ihm gehetzt werden, große Angst haben. Aber das wäre etwas gewesen, was eben nicht in den Film und nicht in Truffauts Geschichte gepasst hätte. Das wäre, abgesehen von allen praktischen Problemen, die das mit sich gebracht hätte, den hätte man konstruieren müssen. Die Special Effects damals waren noch nicht so weit, dass man das hätte auf überzeugende Weise tun können, wie man es heute vielleicht könnte. Also das heißt, auf den mechanischen Hund wurde selbstverständlich und logischerweise sofort im Drehbuch schon verzichtet.
Nachts, wenn es langweilig wurde, was jede Nacht der Fall war, glitten die Feuerwehrleute die Stangen hinunter, stellten die tickende Kombination für das Geruchssystem des Spürhundes ein und ließen auf dem Vorplatz Ratten los und manchmal auch Hühner oder ein Kätzchen, das ohnehin ertränkt werden musste. Und dann wurden Wetten abgeschlossen, welche der Ratten oder Hühner oder Katzen der Hund zuerst erwischen werde. Hatte man die Tiere losgelassen, war 30 Sekunden später das Spiel auch schon aus. Ehe die Ratte oder Henne ganz über den Vorplatz gekommen war, hielt der Hund sie zwischen weichen Pfoten. Während aus seiner Schnauze eine 10 Zentimeter lange Hohlnadel hervorstieß und dem Opfer eine kräftige Dosis Morphium oder Prokain einspritzte.
Im Zentrum von François Truffauts Film steht das Buch, dessen Aura und seine Verletzlichkeit. Seine Version von Bradburys Fahrenheit 451 ist ein Requiem auf das Buch.
Truffaut hat immer gesagt, in Fahrenheit 451 sind ihm die Bücher genauso wichtig wie Menschen. Die Bücher sind lebende Wesen für ihn in Fahrenheit 451. Und die anderen privilegierten Momente, rein filmischer Natur und bis heute eigentlich unvergleichlich und unerreicht, das sind die Sequenzen, in denen die Bücher verbrannt werden. Alles das verbindet sich in diesen Sequenzen. Wenn man sieht, wie das Feuer, wie die Flammen, wie das Feuer aus den Flammenwerfern der Feuerbrigade die einzelnen Seiten zerknüllen, ohne dass jemand eine Hand etwas zerknüllt, sondern die Hitze zerknüllt die Saiten, macht sie schwarz, macht sie zu schwarzen Blüten. Das Feuer fegt die Bücher in die Luft, sie fliegen durch die Luft. Das Feuer blättert die Saiten um, der Windstoß, der aus den eingeschlagenen Fenstern das Feuer noch anfachen soll, lässt die Saiten sich von alleine umschlagen. Ein Bildband von über Dalí wird vor unseren Augen zugleich aufgeblättert und zerstört.
Neben den poetischen Bildern, die Truffaut für seinen Film komponiert hat, ist es in besonderem Maße auch die Filmmusik, die Bradburys Roman eine märchenhafte Note gibt. Bernard Herrmann, der 1968 auch die Musik zu Truffauts Film Noir, die Braut trug Schwarz, komponierte, sollte dazu eine imaginäre Musik des 21. Jahrhunderts schreiben. Ohne Modernismen sogar kühl und aufwühlend zugleich, wie ein melancholischer Kommentar. Truffaut schrieb dazu in sein Filmtagebuch:
Die Musik wird reichlich und wichtig sein, aber wir sind mit Bernard Herrmann übereingekommen, dass sie nichts bedeuten darf. Sollte Fahrenheit 451 eine kommerzielle Pleite werden, würde die Musik daran nichts ändern. Es handelt sich also nur darum, die Fremdartigkeit der Szenen zu begleiten. Keinerlei sentimentale Musik bei Montag und Clarissa, nichts Erschreckendes bei dem Captain, kein komischer Effekt, nicht einmal ein heiterer. Es wird eine Musik sein, die beunruhigen soll.
Was beim ersten Hören naiv klingen mag, entspricht aber Herrmanns Vorstellung einer Musik der Zukunft, die schlicht, elegant und verspielt klingen soll. Herrmanns Musik für Streicher, Harfe und Holzschlaginstrumente steht im scharfen Kontrast zu Bücherverbrennung und einer verrohten, stumpfsinnigen, mechanisierten Gesellschaft, so wie sie Bradburys negative Utopie drastisch zuspitzt. Am Ende bleibt ein schmerzliches Fragezeichen. Ausgedrückt in Bernard Herrmanns mosaikartiger Musik, eine Verbeugung auch vor Bradburys prophetischem Buch. Mit Fahrenheit 451 des François Truffaut wie ein Requiem auf die geistige Unabhängigkeit minimalistisch verfilmte, ist Bradbury unsterblich geworden. Allerdings hat die Rasanz digitaler Beschleunigung Bradburys grimmige Utopie längst überholt. Heute müssen keine Bücher mehr verbrannt werden. Heute hält man die Menschen vom Lesen dicker Schinken ab, indem man sie dem Cyberspace überlässt. Bradburys Büchermenschen brauchen keine Bücher mehr, denn sie sind selbst zu Büchern geworden.
Möchtest du bei Gelegenheit einmal Platons Staat lesen, Montag? Natürlich. Ich bin Platons Staat. Möchtest du Marc Aurel lesen? Simmons ist Marc Aurel. Simmons macht eine Verbeugung. Sehr erfreut, sagte Montag und Granger fuhr fort. Darf ich vorstellen, Jonathan Swift, der Verfasser dieses garstigen politischen Traktats Gullivers Reisen. Und hier ist Charles Darwin und hier Schopenhauer. Und hier haben wir Einstein. Und hier an meiner Seite ist Dr. Albert Schweitzer, der menschenfreundlichste Philosoph, der je gelebt hat. Da wären wir also, Montag. Aristophanes und Mahatma Gandhi und Gautama Buddha und Konfuzius und Thomas Love Peacock und Thomas Jefferson und Abraham Lincoln, falls gefällig. Nebenbei sind wir auch Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.
Immer wieder setzt Ray Bradbury in kleinen Geschichten ironische Nadelstiche und sieht mit prophetischem Auge in eine von Ablenkungstechnologien überformte Gesellschaft. So nahm er in seiner 1953 verfassten Kurzgeschichte »Der Mörder« unsere Smartphone-Gesellschaft vorweg. Eine Gesellschaft ungezügelter Verfügbarkeiten, die in Bradburys Geschichte einen Maschinenmörder hervorbringt. Der Protagonist killt Maschinen, zerbeißt, zertritt sie und stopft sich die Ohren zu, um seinen Frieden zu finden. Dem Psychologen beichtet er seine Technikphobie.
Der Durchschnittsmensch denkt, hier bin ich, ich habe Zeit und an meinem Handgelenk ein Telefon. Warum sollte ich also nicht eben mal beim alten Joe läuten? Hallo, hallo. Ich mag meine Freunde, meine Frau und die Menschen im Allgemeinen sehr, aber wenn innerhalb einer Minute meine Frau ruft, um zu sagen, wo bist du jetzt, mein Lieber? Und ein Freund anruft und sagt, ich habe einen tollen, unanständigen Witz für dich. Da war also ein Bursche und ein Unbekannter anruft und schreit, hier ist die Faktenfinderumfrage. Welchen Kaugummi kauen Sie in diesem Augenblick?
Auch wenn Fahrenheit 451 und die Mars-Chroniken den American Way of Life aus unterschiedlichen Perspektiven kritisch beäugen und Bradbury in seinen späten Jahren das Internet verdammte, wurde er zum gefeierten Helden der Apollo-Generation. Jonathan Eller zieht sein Fazit.
Seine Geschichten begeisterten Generationen von Lesern und Schriftstellern, die in jungen Jahren von Bradbury beeinflusst oder von ihm inspiriert wurden und dann ihre eigenen fantastischen Welten erdachten.
Was bleibt von Ray Bradbury? Natürlich die brennenden Bücher und die Sorge, aus der Gutenberg-Galaxie vertrieben zu werden, so wie es Bradbury, der Bücherwurm, in Fahrenheit 451 eindringlich durchgespielt hat. Diese Warnung blieb aber letztlich ungehört und über die Jahrzehnte wurde Bradbury zum wenn auch eigenwilligen Aushängeschild der Raumfahrtnation USA. Zur Weltausstellung in New York 1964 bekam Bradbury sogar den Auftrag, ein 17-minütiges Poem auf die glorreiche Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika zu schreiben. Am Ende stand die Apotheose der bevorstehenden Mondlandung. Der Filmkomponist Jerry Goldsmith vertonte das esoterische Heldenstück für Sprecher, Chor und Orchester.
Well, the people who were in charge of the United States Pavilion back in 63, 64, 65 came to me and said, can you write a 400-year history of the United States in 17 minutes flat with a full symphony orchestra? I said, yes, I can do that.
Die Verantwortlichen des amerikanischen Expo-Pavillons kamen zu mir und sagten, können Sie in 17 Minuten die 400-jährige Geschichte der Vereinigten Staaten nacherzählen? Ich sagte, ja, das kann ich. Und so habe ich ein Prosegedicht für Erzähler und Orchester geschrieben. Am Ende meiner Show sage ich den Siegeszug des Apollo-Raumschiffs voraus, das ins All fliegt und auf dem Mond landet. Du meine Güte, ein paar Jahre später haben sie es geschafft.
One breath linger, wonder, stand, give pause. put earth away with all its law. Man, Christ, now go, now follow.
Als Ray Bradbury im Januar 1967 als Journalist das Johnson Space Center in Houston besuchte, war er überwältigt vom Räderwerk der Space Generation. Bei den dynamischen, kurzgeschorenen Astronauten war Bradbury damals schon ein Idol, das den kalten, leeren Weltraum mit dem Glanz seiner ganz speziellen Space Opera zu verzaubern wusste. Daher taufte 1971 die Besatzung von Apollo 15 eine Mondvertiefung auf den Namen Dandelion Crater, nach einer Erzählung von Ray Bradbury.
Visionen der Wirklichkeit, Ray Bradbury. Sie hörten eine Passage von Sven Arnert. Es sprachen Kurt Grünenfelder, Michael Hafke, Christian Heller, Benjamin Kirsch und Tarek Yusbashi. Technik Wolfgang Dirks, Redaktion Bernhard Senn.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.